Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite stehen uns dabei die Premium-Kliniken und Praxen, unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte aus 4 Fachbereichen. Ich bin Stefanie Neureuter, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Ernährung, Mental Health, Frauengesundheit, ästhetische Medizin oder Digitalisierung. Heute ist Andreas Stollreiter mein Gast. Er ist seit 20 Jahren als Osteopath, Physiotherapeut und Heilpraktiker tätig und bietet seit einigen Jahren Gesundheitscoachings für Führungskräfte, Spitzensportler und all diejenigen, die ein gesünderes Leben führen möchten. Mit seinem Holyphysics Health Konzept setzt er auf einen Mix aus moderner Medizin, traditioneller Naturheilkunde und sogenannten Biohacking-Methoden. Von ihm möchte ich wissen, wie man seine Selbstheilungskräfte für sich optimal nutzen kann und weshalb das am besten funktioniert, wenn man Osteopathie und Biohacking miteinander kombiniert. Guten Morgen, lieber Andreas. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist und wir uns über all das unterhalten, was du Wunderbares machst.
Schönen guten Morgen. Ja, ich freue mich, dass ich heute mal wieder ein bisschen was berichten darf aus meinem Alltag.
Ein wesentlicher Bestandteil deines Holyphysics-Konzepts ist Biohacking, ein Begriff, der einem in den letzten Jahren immer wieder begegnet ist. Was genau versteht man darunter?
Ja, also Biohacking ist kein Modewort mehr, muss man Gott sei Dank, oder kann man sagen, denn wie du schon sagst, ist in aller Munde. Man kann es zum einen natürlich definieren, die Definition dafür. Also ein Biohacker ist jemand, der Wissenschaft und Technologie nutzt, um seine Körperfunktionen wieder besser und effizienter zu machen. Und Biohacking ist am Ende des Tages die Kunst und Wissenschaft, die Umgebung um dich herum und in dir zu verändern, damit du die volle Kontrolle über deine eigene Biologie wieder hast. Warum das Ganze ist eigentlich dem geschuldet, dass wir heutzutage ja vielen Herausforderungen uns stellen müssen. Also sprich, da gibt es Umweltgifte, Herbizide, Pestizide, Stress, psychisch, physisch, chemisch, sprich Medikamente und. Und auch von außen irgendwelche Dinge, die man vielleicht jetzt mal selber positiv beeinflussen sollte, um den Körper wieder in die Langlebigkeit und Gesundheit zu bringen.
Welche Biohacks setzt du ein und gibt es welche, von denen du nicht so viel hältst?
Ich habe natürlich einige Biohacks, die ich regelmäßig betreibe und auch immer wieder welche, die ich ausprobiere. Und da fallen ein paar natürlich auch immer hinten runter. Ich persönlich nutze regelmäßig Biohacking-Methoden aus meinem Programm. Das sind zum Teil maschinelle Methoden. Das ist das Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Training. Das ist ein Höhentrainingsgerät.
Ja. Wie funktioniert das bitte genau?
Das ist im Endeffekt, muss man sich so vorstellen, das simuliert Höhentraining, sprich Bergsteigen, aber in einem Rahmen, dass man auf dem Berg nach oben geht. Man liegt in Ruhe auf einer Liege mit einer Atemmaske und dann wird die Sauerstoffsättigung reduziert. Und dadurch simuliert man Bergsteigen bis zu 6.500 Meter Höhe. Man hat 2019 auch einen Nobelpreis verliehen für ein Enzym, das sich im Körper, in den Mitochondrien bildet, wenn man in einer ganz bestimmten Gap von der Sauerstoffsättigung im Körper ist, sprich 82-85% absinkt. Und in dem Bereich bildet sich dieses Enzym und dann schießt man viel Sauerstoff zu. Das heißt, man geht in die Hyperoxie und das hat dann diesen speziellen Effekt auf alle möglichen Körperfunktionen.
Und mit wem machst du das zum Beispiel, deiner Patientinnen und Patienten?
Querbeet, also da kommt natürlich zum einen, ich sage jetzt mal so, der ältere Herr, der mit seinem Sohn nochmal den Kilimanjaro besteigen möchte und sagt, ich möchte da top vorbereitet sein. Das ist der eine Fall, aber natürlich auch ganz klassisch Menschen mit Bluthochdruck, Menschen, die einfach, gerade jetzt nach Covid, viele, die mit der Lunge Herausforderungen haben. Aber grundsätzlich muss man sich vorstellen, es sind 3 Faktoren, die man beeinflussen kann. Einmal Herz-Kreislauf-System, ganz klassisch, weil Höhentraining. Dann das zweite ist, dass man sein Stressniveau wieder regulieren kann. Es wird auch mit HRV, also Herzratenvariable, gemessen, ob man jetzt in Stress gerät. Und dementsprechend passe ich die Höhen an, dass man wieder besser mit Stress umgehen kann. Und das dritte ist eben diese Enzymreaktion, die auf alle Körperzellen wirkt. Also ob es jetzt die Leberzelle, die Muskelzelle, bessere Regeneration und. Also sprich, da hat man 3 Ansätze, wie das Training für den Körper sich positiv auswirkt.
Also es kann ja im Grunde genommen auch jeder ausprobieren.
Das kann jeder. Also ich habe alte Damen drauf, Parkinson-Patienten drauf, weil sich auch auf die Zellen der Nerven im Gehirn auswirkt eines Tages, für die Lunge, für die Muskelzellen. Also wirklich ein Allrounder. Man muss halt eben wissen, wie man es einsetzt. Das bedarf natürlich dann schon auch so einer kleinen Grundausbildung oder dass man sich da ein bisschen reinfuchst. Und da bin ich in so einem Verband als Dozent auch tätig und wir tauschen uns da immer aus unter den Ärzten und Therapeuten, wo sie es gerade anwenden, wo sie tolle Erfolge haben. Teilweise bei Borreliose gibt es ganz tolle Studien und. Also ist wirklich sehr breit gefächert und auch eins meiner Lieblings-Biohacking-Methoden.
Und gibt es noch eine, die du besonders gerne anwendest?
Ja, ganz einfach, die ja jetzt auch überall zu sehen ist, Eisbaden. Eisbaden ist für mich der Klassiker. Ich habe überall, wo ich mich aufhalte, eine Eiswanne stehen. Ich bin oft im Zillertal oder eben auch bei uns zu Hause auf der Terrasse, in der Praxis sowieso die ganz große Maschine und überall probiere ich das Eisbaden dann so oft wie möglich zu machen. Ich schaue, dass ich 3 bis 5 Mal in der Woche wirklich in die Wanne gehe. Aber wenn irgendwo ein See ist, gerade im Winter, dann nutze ich da die Chance. Meine Frau, die verdreht schon immer die Augen, wenn ich jeden Fluss laufe, oh, da muss ich rein.
Und sag mal, wie lange bist du dann da drin?
Ja, also auch da medizinisch betrachtet oder von der Studienlage ist es so, dass man sagt, man sollte 4 Minuten bei 3 bis 4 Grad im Wasser verbringen, damit es wirklich diese positiven Effekte auf dem Körper hat. Bis zu, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt geht es natürlich wieder so weit, dass sich viele betteln, ja, und da in den Vergleich gehen und dann 6, 8, 10 Minuten drin sitzen. Da bin ich jetzt nicht unbedingt der große Fan. Also ich sage jetzt, aus der Gesundheitssicht ist es 3 bis 4 Minuten bei 3 bis 4 Grad und dann dementsprechend wieder den Körper natürlich erwärmen durch Körperbewegungen. Also nicht gleich in die Wärme gehen, sondern wirklich versuchen, durch diesen Horse Stand, den man dann häufig sieht, wenn die Leute da so Qigong-mäßig am Rand von der Isar stehen, sich dann zu bewegen und den Körper wieder hochzuwärmen.
Und für die, die jetzt noch nicht so viel Eisbaden gehört haben oder gemacht haben, aber es gerne machen würden, was genau passiert da in deinem Körper? Warum ist das auch Longevity am Ende?
Also es ist deswegen Longevity. Es gibt ja diese Kryokammern, ja, die haben eine ähnliche Wirkung mit unter Anführungsstrichen. Beim Eisbaden ist es so, dass der Körperkern bis zu 1,5 Grad runterkühlt. Was dazu führt, dass das Blut zurückfließt zu den lebenswichtigen Organen, das heißt zum Herzen und auch zum Gehirn und im Anschluss wieder in die Peripherie hineinschießt. Das fördert natürlich dann einfach den Stoffwechsel. Ja, das Immunsystem wird angeregt, weil der Körper wieder in seine eigene
Kraft kommt
oder? Und vor allem weißes, also sprich das böse Körperfett, was auch zu Entzündungen führt im Körper, wird wieder in braunes Fett umgewandelt. Allerdings, wenn man es regelmäßig macht, also nicht bei 2, 3 Mal, sondern da muss man wirklich regelmäßig Eis baden oder zumindest sehr kalt duschen, dann kann man es tatsächlich hinbekommen, dass der Körper wieder dieses gesunde braune Fett produziert, was dadurch den Grundumsatz erhöht. Also man verbrennt dann mehr Kalorien, man ist einfach mehr in seiner Kraft.
Und sag mal, wie oft muss ich das machen, damit es wirklich effizient ist?
Ich bin ein großer Freund von Studien, deswegen ich erwähne es immer wieder. Also man sagt, mittlerweile gibt es eine Studie von einem bekannten Professor aus Stanford, der hat mit einer Gruppe herausgefunden, dass wenn man einmal in der Woche ein echtes Eisbad macht und die restlichen Tage, also sprich 6 Mal in der Woche kalt duscht, hat man ähnliche Effekte, wie wenn man täglich ins Eisbad gehen würde. Das heißt, wenn man es schafft, einmal irgendwo sich in so eine kalte Tonne oder in die Isar oder Eisbach zu setzen, dann hat man die Chance, mit kalten Duschen das sozusagen hochzufahren.
Also gut, ich stelle nämlich fest, wenn ich morgens mit meinem Hund Gassi gehe, dass extrem viele Menschen mittlerweile in der Isar sitzen.
Also früher war man auch so ein bisschen, wurde man beäugt, was mit denen los, aber mittlerweile muss man sich den Platz suchen, dass man noch irgendwie halbwegs gemütlich reinkommt.
Mhm. Ja. Du sag aber, es gibt doch auch sicherlich Sachen, die du vielleicht nicht machen würdest oder von denen du abrätst oder du persönlich jetzt aus deiner Erfahrung sagen würdest, wo du jetzt nicht so ein großer Fan davon bist.
Ja, also grundsätzlich bin ich kein großer Fan von Quick Fix. Ne? Also Dinge, die man halt schnell mal macht, um wieder das, was man das ganze Jahr so getrieben hat, wieder zu egalisieren. Sprich, wenn man sich Infusionen setzen lässt. Also NRT Plus ist ja eine ganz große Geschichte. Ich bin grundsätzlich schon auch jemand, der sowas ausprobiert und macht. Aber ich bin ein ganz großer Fan und das ist auch die Basis meines Konzepts, ja, dass man erstmal auf Zellebene selber schaut, zu regulieren, die Selbstheilungskräfte wieder anzuregen. Das heißt, da geht es um Entgiftung, da geht es um Ausleiten, da geht es um Säure-Basen-Haushalt wieder in die Regulation bringen, Darmbiose. Einfach auf Zellebene den Körper wieder so weit bringen, dass er diese ganzen Interventionen, ob das jetzt eine Nahrungsergänzung ist, die man einnimmt oder eine Infusion wie NAD Plus oder Eisbaden, damit der Körper, die Zelle das überhaupt annehmen kann, muss die vorbereitet sein. Und es bringt mir ehrlich gesagt wenig, wenn man da einfach sagt, na gut, ich war jetzt 3 Wochen auf dem Oktoberfest und jetzt gebe ich mir eine NAD Plus Infusion und dann ist alles wieder gut. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, da würde ich sagen, nee, schau lieber mal selber, dass der Körper erstmal in die Regulation kommt und dann kann man vielleicht auch noch sowas draufsetzen.
Ja, das macht ja auch absolut Sinn. Nicht alle Methoden des Biohackings sind wissenschaftlich fundiert. Oft fehlt der Nachweis, ob was am Ende wirklich sinnvoll ist und was bringt. Also ist das jetzt im Grunde genommen die Sachen, die du vorhin erwähnt hast, die du anwendest, von denen du wirklich sagst, da bist du ganz sicher, weil es gibt Studien, die du ja immer wieder jetzt schon erwähnt hast. Oder kannst du sagen, ja, das ein oder andere mache ich, obwohl es jetzt nicht 1000 Studien dazu gibt, weil ich einfach gesehen habe, den Patientinnen und Patienten geht es besser.
Absolut. Also ich habe da so ein paar Grundsätze. Einmal spürbar, sichtbar und messbar. Aber es gilt auch hier manchmal, wer heilt, hat recht. Ja, und das sehe ich natürlich häufig bei meinen Patienten, dass die auch, also nicht unbedingt nur bei mir, sondern Dinge ausprobiert haben und die sagen, hey, das funktioniert für mich. Und dann sage ich, wow, dann ist es auch okay. Also auch Placebo ist ja eine anerkannte Heilmethode. Ja, von dem her, es geht halt hier auch mittlerweile um sehr viel Geld. Ja, oder beziehungsweise bei manchen Biohacking-Methoden hat keiner was davon mit einem Augenzwinkern, sprich ein Eisbad, da kann man jetzt als Konzern nicht viel rausholen, außer man baut Eistonnen. Ja? Oder bei der Sauna ist es ähnlich, da gibt es Studien, aber halt ganz kleine, weil mit Hitze hat noch keiner groß Geld verdient. Und deswegen bin ich da schon ein Freund, dass man auch guckt, okay, Vorher-Nachher-Vergleiche macht, aber jetzt bei meinen Methoden, die ich zum Beispiel anwende, ob es jetzt Fasten ist, Rotlicht-Infrarottherapie, Sauna, wie gerade erwähnt, Eisbaden, Intervall-Hypoxie-Training, das sind so meine Basismethoden. Da gibt es Studienlage dazu und ich mache auch Messungen. Ja, ich messe vorher, nachher die Körperzusammensetzung, ich messe das Stressniveau mit Blutmessungen, sprich Cortisolspiegel, HRV, Herzratenvariablenmessungen, wie verhält sich der Körper unter Stress vorher und eben nach so einer gewissen Periode von diesen Interventionen.
Was ich ganz spannend bei dir finde, du machst ja in der Praxis viel einen Mix aus Osteopathie und Biohacking. Und warum machst du das?
Ja, das ist sozusagen das Geheimnis meines Konzepts. Und ich glaube, deswegen funktioniert es auch so gut. Ne? Weil die an der Osteopathie, sage ich mal, hat mich immer gestört, dass Osteopathen, es gibt so einen, muss man ein bisschen ausschweißen, es gibt einen schönen Witz, der lautet, was ist der Unterschied zwischen Gott und einem Osteopathen?
Gut, ich weiß es nicht.
Gott weiß, dass er kein Osteopath ist.
Ach so, ja, oh Gott.
Also sprich, damit will ich sagen, in der Osteopathie denkt man oft, dass man alles kann. Ja, und das stimmt natürlich nicht, also dass man alles mit seinen Händen machen kann. Es ist wirklich viel möglich, weil die Osteopathie ist eine Philosophie auch. Ja. Also da geht es wirklich um Körper, Geist und Seele. Und da wird eben auf allen Ebenen der Körper wieder in die Regulation gebracht. Und eigentlich ist das dann, wie vorher schon erwähnt, die Voraussetzung, damit Biohacking funktioniert. Also eigentlich ist Osteopathie die Mutter des Biohackings. Ich kann nur noch mal ein Beispiel nennen. Wenn man jetzt zum Beispiel Müdigkeit oder Energielosigkeit bekämpfen möchte, ja, was uns die meisten betrifft, eben durch diese ganzen Umweltgifte, Stress, was ich vorher erwähnt habe, führt häufig zu diesen Herausforderungen. Aber meistens ist mit Müdigkeit auch die Leber im Zusammenhang. Und ja, was probieren wir dann? Wir holen uns irgendein schönes Nahrungsergänzungsmittel, Mariendistel vielleicht oder was ähnliches, und dann nehmen wir das ein und hoffen. Und Wishful Thinking sollte aber eigentlich nicht das Ziel sein, sondern es geht wirklich darum, okay, was kann ich da wirklich bewegen? Und in der Osteopathie ist es so, dass wir erstmal alles wieder ins Gleichgewicht bringen. Das heißt, wir stellen die Beweglichkeit der Leber her. Ja, die hat eine bestimmte Bewegungsrichtung, die sie haben müsste. Wenn die vielleicht blockiert ist unterm Zwerchfell, weil da was eingeklemmt ist, dann geht der Motor nicht richtig. Ja, das heißt, wir korrigieren die Leber, wir schauen uns den Darm an, wie er sich bewegt, das Zwerchfell, ob es sich nach oben und unten bewegen kann, weil es die Pumpe des Körpers ist und, Wirbelkörper, wo die Nerven die Leber versorgen. Und wenn das alles ins Gleichgewicht gebracht ist, dann kann ich eben auch mit der Nahrungsergänzung oder mit irgendwelchen anderen Methoden wahrscheinlich viel, viel mehr erreichen. Und das ist der Grund, warum Biohacking und Osteopathie für mich zusammengehören.
Einfach zusammengehören, das macht absolut Sinn. Und wie passt die traditionelle Medizin mit den teils sehr technischen Biohacking-Methoden zusammen?
Ja, eigentlich war das die Antwort der letzten Frage, ja, wenn man da noch ein bisschen tiefer eintauchen möchte, ja, weil wir ja beim Thema Philosophie auch waren. Ja, Osteopathie ist sehr philosophisch, ja, wenn man es mal übersetzt aus dem Griechischen. Osteo steht für Baustein der lebenden Materie und Pathos ist eine starke Gefühlsäußerung, die der Erklärung nach außen hin bedarf. Sehe ich große Fragezeichen beim Zuhörer, ja, was das bedeuten soll. Also für viele ist eben die Osteopathie nicht greifbar. Ja, ich höre oft so, das sind doch die, die die Hände auflegen. Ja, das ist nicht ganz so, sondern ein Osteopath hat ein ganz feines Gespür und kann eben, ich vergleiche es immer mit einem Blinden, der muss sich halt auf seinen Tastsinn verlassen und der spürt Dinge, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und beim Osteopathen, der muss nicht zwingend blind dafür sein, der übt es einfach sehr, sehr viele Jahre und man spürt auf einmal im Körper Bewegungen und Spannungen, die man vielleicht sonst nicht wahrnehmen würde, wenn man sich nicht ständig damit beschäftigt. Und da wir Menschen aber sehr technisch und zahlenorientiert sind, muss man da eben schauen, dass man diese traditionelle Osteopathie hier zusammenbringt, ja, und in eine greifbar verständliche Form. Und das ist eben der Punkt, wo ich versuche, die Osteopathie, ja, dass sie sich auch weiterentwickelt und ja, sich da mit den Biohacking-Methoden, mit der Technik verbindet. Ja. Und deswegen gibt es ja diese Möglichkeiten, vorher, nachher zu testen. Ich mache eine kraniosakrale Behandlung, messe vorher die Herzratenvariable, also sprich das Stressniveau des Patienten, befreie seinen Vagusnerv in seinem Verlauf. Dann macht er eine Biofeedback-Atmung, wie zum Beispiel typische Box-Breathing-Techniken länger aus als einatmen. Und dann kann man eben gucken, ob der Körper noch regulieren kann. Also sprich Stress selber über die Atmung unter Kontrolle bringt. Und wenn es vorher eben nicht so gut klappt, kann ich nach so einer Behandlung sagen, guck mal, jetzt funktioniert das Ganze besser. Und das ist dann eben eine schöne Möglichkeit, den Menschen beides näher zu bringen. Ja, dass es zum einen die Osteopathie ist, die Techniken, die man anwendet, aber eben auch die Biohacking-Methoden. Und da habe ich noch ganz spannende andere Sachen bei mir in der Praxis.
Was zum Beispiel?
Ja, also eigentlich das Spannendste für die Patienten. Und zwar ist es eine Schallwellenliege, weil ich arbeite eben nicht nur mit Licht- oder mit Sauerstoffmethoden oder Fasten, sondern eben auch Schallwellenmusik ist ganz, ganz wichtig für den Körper. Schallkörper, der Körper, die Flüssigkeiten fangen an zu schwingen, da kann man ganz viele Dinge erreichen. Und ich habe festgestellt, viele Menschen können einfach ganz schwer loslassen. Das heißt, ich komme auch als Therapeut mit meinen Händen nicht so gut ins Gewebe hinein. Und deswegen behandle ich Patienten gerne auf so einer speziellen Liege. Da habe ich so einen extra Raum. Und die Liege ist eine Schallwellenliege, der Klangkörper, den man auf den Körper legen kann und an die Füße. Und die Bank lässt sich 360 Grad drehen, also sie lässt sich entkoppeln. Das heißt, die Patienten bekommen eine Augenmaske auf. Dann fange ich an, so ein bisschen Kontakt aufzunehmen und Druckpunkte zu drücken. Und dann entkopple ich die Liege und fange an, die zu drehen. Und dann läuft Musik sozusagen durch den Körper hindurch, Wahlgesänge oder Ähnliches. Und dann kann der Mensch Zeit und Raum nicht mehr wahrnehmen, weil er sieht nichts mehr, er dreht sich, das Gehirn sagt, was ist hier los? Also im Grunde genommen geht man dorthin, was man bei der Meditation erreichen möchte. Und auch da messe ich natürlich parallel die Herzratenvariable und dann mache ich noch spezielle Atemübungen und im Anschluss gehe ich dann in meine Behandlung rein und dadurch komme ich dann viel, viel tiefer ins Gewebe und komme an Strukturen, die man vorher durch Abwehrspannung, durch Stress gar nicht erreicht hätte.
Wahrscheinlich ist Stress der größte Faktor, oder?
Also Stress ist die größte Herausforderung unserer Zeit und deswegen ist das Basiskonzept von Holy Physics moderne Regulationstherapie. Das waren diese Punkte, um die Zellen wieder zu reinigen, also sprich Leber entgiften, Entgiftungsorgane an sich, Säure-Basen-Haushalt, Hormonsystem, da sind wir beim Stress, ja, weil eben Cortisolspiegel und so weiter zu hoch ist bei uns. Dauerhaft erhöhtes Cortisol ist extrem gefährlich für unseren Körper. Sogar im Kleinkindalter hat man festgestellt, haben wir Menschen schon einen dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel, einfach durch ja, soziale Medien, iPad, in der Familie und all das. Gerade die Weltsituation ist purer Stress und das wirkt sich auf uns aus. Deswegen moderne Regulationstherapie und Stressmanagement, die zwei Bausteine sind die Basis von meinem Konzept und genau, damit fahre ich ganz gut.
Ja, es klingt fantastisch. Was kann man denn selbst im Alltag unterstützend machen? Was würdest du oder was rätst du deinen Patienten in der Zeit zwischen dem nächsten Termin, wenn sie wieder bei dir sind, was sie zu Hause machen können?
Also natürlich gebe ich immer ggleich Übungen mit und mein Grundkonzept ist, dass verstehe, was du tust und hab Spaß bei dem, was du tust. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich da Übungen mitgebe, die Stunden in Anspruch nehmen, sondern es geht um ganz kurze Intervention, das heißt kurze Atemübungen. Ich habe eine ganz spezielle Yoga-Abfolge, die man auch so als Moving Meditation ausführen kann. Die geht 7 Minuten, dann atmet man noch 3 Minuten und dann gebe ich noch mit, mache dann im Anschluss eine kalte Dusche und trinke deinen ersten Kaffee vielleicht erst nach 90 Minuten nach dem Aufstehen, weil dann dein Cortisolspiegel natürlich erhöht wurde. Das sind so ganz klassische Tipps, die man natürlich neben den physiotherapeutischen Tipps, die man gibt, trainier deinen Rücken und, Sitzhaltung noch mitgeben kann. Wir sind ja auch eine klassische Physiotherapiepraxis unter Anführungsstrichen.
Also das klingt nicht so.
Unter Anführungsstrichen, weil da geben wir natürlich auch die klassischen Hausaufgaben mit. Aber eben diese Tipps sind ganz, ganz wichtig, um den Körper mal von der Basis her wieder in die Regulation zu bringen.
Also interessant, ich trinke jeden Morgen heißes Wasser mit Zitrone und trinke aber den Kaffee schön hinterher.
Perfekt, gleichzeitig. Das wäre jetzt mein, wenn ich jetzt noch weiter ausgeführt hätte, ja. Erst nämlich, man will ja irgendwas, was ja. Eine kleine Belohnung nach dem Aufstehen schon, ja. So, wo man sich darauf freut, heißes Wasser mit Zitrone, dann vielleicht ein bisschen die Bewegung und dann erstmal, weil viele sagen, ich brauche den Kaffee, ja, dann musst du dich halt ablenken bis dahin. Das heißt, trink dein Zitronenwasser, lies kurz was, dann mach deine Yoga-Übung und deine Atemübung und dann ist ja auch schon fast zu weit für den Kaffee, beziehungsweise wenn noch ein Eisbad oder Eisdusche davor kommt, umso besser.
Und sag mal, wie lange siehst du im Durchschnitt Patienten, damit sie aus deiner Sicht wirklich mit Körper, Geist und Seele im Einklang sind, wenn man das so sagen kann, weil das, was wir jetzt gehört haben, betreust du sie ja schon sehr ganzheitlich.
Ich biete es auf jeden Fall an. Also wie gesagt, wir haben eine klassische Physiotherapiepraxis und daneben habe ich ja noch mein Holy Physics Konzept mit meinem Spielplatz, nenne ich ihn mal, ja, meinem Biohacking-Bereich. Und viele Patienten kommen für eine klassische Therapie, aber ich habe ja eigentlich mit diesem Konzept vor 10 Jahren circa angefangen, das so zusammenzubauen, aufgrund von diesen ganzen chronischen Herausforderungen. Patienten kommen, werden geheilt, unter Anführungsstrichen, kommen aber immer wieder, weil sie ihren Lifestyle nicht ändern oder weil einfach die Einflüsse von außen ja immer noch da sind. Und deswegen habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und wenn man überlegt, wie lange sich ja sowas aufgebaut hat, dann ist es ein Prozess. Und ich biete da 3 verschiedene Methoden an. Einmal habe ich so ein 3-Tage-Reboot, das ist mal so ein Reinschnuppern. Dann habe ich so einen 7-Tage-Reboot, der findet immer auf Mallorca statt. Da passiert dann schon richtig was. Es ist so mit 70 Stunden Fasten und dann bauen wir das mit diesen Biohacking-Methoden auf. Aber eigentlich, wenn man realistisch ist, um wirklich nachhaltige, langwirksame Regulation zu erreichen, Longevity, sollte man so ein 10-Wochen-Intensivprogramm machen. Und dann ist der Körper erstmal wieder sozusagen
Reset, Reboot.
Und dann kommt es ein bisschen auf den eigenen Lifestyle an, wie lange das anhält. Aber deswegen, ich sage immer, mach lieber 2x im Jahr 7 Tage, wenn du das nicht hinbekommst, dann ist dein Körper dankbar. Ja.
Auf deiner Website schreibst du, dass du nach gesundheitlichen und persönlichen Problemen, nach einem Schicksalsschlag auch nochmal für dich gerade dieser Spiritualität und diesen mentalen Ansatz sehr geöffnet hast. Was genau war dann, dass du den Entschluss gefasst hast, dich selbstständig zu machen und eben anderen Menschen auch zu helfen?
Also tatsächlich, ich wollte schon immer Physiotherapeut werden. Es lag tatsächlich so ein bisschen an meinem Vater, der Handballprofi war und eben da immer bei den Koryphäen in Behandlung. Ich durfte immer zugucken, da waren dann die ganz großen Sportler da, die man jetzt auch noch kennt, aber nicht mehr so sportlich unterwegs sind, ob es jetzt die Klitschkos, Becker und noch weiter zurück waren. Deswegen ich im Jugendlichen oder Kindesalter war so, gab es nichts anderes für mich. Ich habe dann relativ schnell versucht oder bin dann Physiotherapeut geworden. Und habe dann aber gemerkt, es ist nicht alles Gold, was glänzt und habe mich dann so ein bisschen verabschiedet, weil mir das nicht gereicht hat, diese reine Physiotherapie. Und habe dann angefangen, ein Osteopathie-Studium zu machen und da hat es bei mir Klick gemacht. Ja, das war dann von dem Moment an, wo ich da das erste Mal drin saß und unseren Schulleiter gesehen habe, was der da macht und das hat mich gecatcht. Das ist dann meine Passion geworden. Und während ich diese Passion dann schon ausgeübt habe, bin ich dann mit einem anderen Freund auf Reisen gegangen. Der hat mich mitgenommen als Therapeut, zum einen nach Tibet, war mal im Auftrag des Dalai Lamas unterwegs, um dort herauszufinden, ob die Leute überhaupt noch an ihn glauben. Und ich habe mich dann halt dort, wir hatten viel Zeit, wir waren viel irgendwo im Himalaya, in irgendwelchen Klöstern eingeschneit, am Mount Kailash und habe mich da viel mit der Spiritualität der tibetischen Mönche auseinandergesetzt und habe da so meinen Zugang bekommen. Vor allem, weil ich da auch dann meine 2. Nahtoderfahrung hatte. Die 1. hatte ich während meines Physiotherapiestudiums. Da hatte ich einen Herzstillstand aufgrund von einem Herzfehler. Jetzt total hochtragend. Am Ende des Tages ist alles gut gegangen. Es war so ein extra Nerv am Herzen, den haben sie danach entfernt. Aber ich habe dort in diesem Moment diese Nahtoderfahrung erleben dürfen im Nachhinein, die mir gezeigt hat, dass da noch mehr kommt. Ja, und was ich da erlebt habe, das war mir damals noch gar nicht so bewusst. Das war so, hast halt überlebt, Gott sei Dank. Beim zweiten Mal war es aber in Tibet eine Höhenkrankheit. Da bin ich aus meinem Körper ausgetreten und habe mich dann selber irgendwie beim Sitzen beobachtet. Und das war dann schon ziemlich spooky. Hat mir aber eben gezeigt, weil ich ja im Anschluss, wie man sieht, ja wieder in meinen Körper zurückgekehrt bin, dass da Körper und Geist und diese Seele, von der man immer spricht und nicht genau weiß, was ist das denn eigentlich, ja, dass da einfach Materie sich auflöst und man einfach dann im Universum sich wieder verteilt, wo wir eigentlich herkommen. Und da sind dann praktisch meine Interessen gewachsen. Im Anschluss nach Tibet waren wir dann im Amazonasgebiet von Ecuador für mehrere Wochen oder, glaube ich, fast 2 Monate unterwegs und haben dort mit indigenen Stämmen, mit den Chuas und den Achuas gelebt. Und ich durfte auch dort die Verbindung zur Natur kennenlernen. Ja, sie haben da auch viel mit denen erlebt, mit den Schamanen, wie die ja, ihr Leben gestalten, was die für eine Verbindung noch haben zur Natur, zu den Tieren. Das hat mich extrem beeindruckt, mir dann auch so ein bisschen auch den Pfad geöffnet, warum ich dann Heilpraktiker noch geworden bin. Und ja, die dritte große Herausforderung war dann eben unsere Atlantiküberquerung in einem Ruderboot, bei der ich dann auch in einem Hurricane, ja, nennen wir es Nahtoderfahrung, also das war, wir dachten, wir werden sterben. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, dann fange ich jetzt an zu meditieren. Ja, weil das habe ich geübt, weil ich wusste, viel können wir dann eh nicht mehr machen. Worst-Case-Szenario habe ich dann eine Meditation gemacht, die ich 2 Jahre lang geübt habe und habe es wirklich geschafft, da ja, auszutreten aus mir. Also ich habe wirklich Lichter gesehen. Man sagt ja so schön immer, auf hoher See lernst du Gott kennen. Ich würde mal behaupten, wenn man ihn Gott nennen darf oder sollte, ich nenne es gern Weltenseele, das finde ich schöner, dann habe ich es getroffen. Ja. Da ging das Licht auf und für mich war das eine Erleuchtung, die ja, mein Leben verändert hat. Und die Dinge bringe ich einfach in meinem Konzept zusammen und dadurch sitzt dann auch so ein bisschen, ja, mal auch so ein Manager gegenüber, der vorher nichts damit anfangen konnte, der hört dann mal vielleicht ein bisschen genauer zu, wenn ich meine Geschichten erzähle, was es mit der Meditation und mit diesen ganzen Dingen vielleicht auf sich hat. Und das ist so ein bisschen das Geheimnis, warum alle da am Schluss was mitnehmen, was sie vielleicht gar nicht erwartet hatten.
Also es ist ja unglaublich beeindruckend, wirklich. Und mein Gefühl ist, dass die Menschen auch gerade sehr viel mehr offen sind für das Thema Spiritualität, also viel mehr noch als vor ein paar Jahren. Und ich glaube, dass dieses Körper, Geist und Seele, das gehört einfach zusammen. Ich sag dir, Andreas, ich bin sehr beeindruckt von dem, was du alles gemacht hast, erlebt hast. Und eins ist ganz sicher, ich werde auf jeden Fall jetzt mal zu dir kommen.
Herzlich willkommen, die Tür steht offen.
Vielen Dank für deine Zeit. Und ich habe sehr viel gelernt über das Thema Biohacking, Osteopathie, aber auch eben über deine anderen Ansätze. Und ich danke dir und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
Ich freue mich, wenn ich nochmal kommen darf.